Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Also dann spreche ich jetzt einfach los. Denn der Clip hätte ehrlich gesagt außer einen optischen Eindruck nicht viel hergegeben. Das ist ja ein Film und ein Roman. Ich habe den Film gesehen und vom Roman weiß ich, dass er gut ist. So viel kann ich dazu sagen. Ich habe dieses Buch nicht gelesen, allerdings ein anderes von ihr. Und das fand ich wirklich hammergut. Deswegen würde ich von dem Buch einiges erwarten. Der Film ist so ein bisschen... Jedenfalls ist das keine junge Frau eigentlich, die ist glaube ich 46. Das ist auch die Autorin selbst, die dort ihre Lebensgeschichte so oder einen Teil ihrer Lebensgeschichte erzählt, die sich da auf diesen Trip will ich das nicht nennen, auf diese Selbstfindungsreise macht, die auch zu einer spirituellen Reise wird. Und sie findet zu Gott, zu Sinn, zu Frieden so ungefähr durch Essen, Beten, Lieben. Und das sind tatsächlich drei sehr gute Appellative, die wir euch mit in die Sommerpause mitgeben wollen. Also diese Aufforderung, esst, ich sage jetzt nicht esst mehr, aber esst, betet, liebt. Ihr habt jetzt Wochen vor euch, die, jedenfalls die allermeisten von euch, haben frei. Vielleicht nicht die ganze Zeit, vielleicht macht ihr 2 Wochen Urlaub oder 3, vielleicht sogar die ganze Zeit. Jedenfalls irgendwo in diesem Sommer wird es wahrscheinlich diesen Zeitraum geben, der so ganz anders als der Rest des Jahres ist. Da macht man irgendwie Pause vom Alltag. Man sucht das Besondere, das andere Land zum Beispiel oder die freie Zeit oder den guten Moment oder den schönen Gedanken oder die Dinge, die in Erinnerung bleiben. Irgendwann in dieser Sommerpause wird für viele von euch dieser Zeitraum sein. Wir möchten euch inspirieren, in dieser Zeit Gott zu treffen, und zwar auf diese Weise, Eat, Pray, Love. Ich habe zu jedem dieser Worte einen Vers mitgebracht. Haben wir jetzt? Ja, wunderbar. Gleich dann. Zu jedem Wort einen Vers und zu jedem Wort und Vers einen Menschen, der mit dieser Art, Gott zu begegnen, ziemlich viel anfangen kann und davon ein bisschen was erzählt. Die Verse habe ich ziemlich aus dem Zusammenhang gerissen. Aber hey, ich bin auch schon so in diesem Sommerfeeling. Also ein bisschen weniger Theologie, mehr praktische Tipps jetzt. So. Am meisten freue ich mich allerdings auf diese Leute, die ich interviewen werde. Das sind ganz besondere Leute und ganz normale Leute. Und sehr verschiedene Leute. So, wir fangen jetzt an mit Eat. Und das ist der Vers, den ich dazu euch mitgeben will. Den müsst ihr euch noch nicht mal behalten. Nachher bei diesen Stationen könnt ihr ihn mitnehmen. Da steht in Prediger 9, darum isst dein Brot und trink dein Wein und sei fröhlich dabei. So hat es Gott für die Menschen vorgesehen und so gefällt es ihm. Nimm das Leben als ein Fest. Also wenn das nicht jetzt zum Sommer passt. Ne? Ihr könnt das Predigerbuch überhaupt mal lesen, wenn ihr es liebt, heilige Texte zu lesen, die auf eine fast, so dass man schlucken muss, fast krasse Weise diesseitig denken, immer wieder. Also sehr praktisch, manchmal auch melancholisch. Und er kommt immer wieder, dieser Kohelet, dieser Prediger, immer wieder zu dem Schluss, das Leben zu feiern. So, sehr schönes Buch. Wenn es das einzige in der Bibel wäre, wäre es schwierig, aber es ist eine wunderbare Ergänzung zu den anderen. Lest es mal. Und diese Aufforderung, isst dein Brot und trink dein Wein fröhlich, so feiere das Leben. Das ist keine oberflächliche Aufforderung, also quasi etwas, ein Rat so für Leute, wo du mit tiefer gehenden Weisheiten halt einfach nicht ankommen kannst, ja, die für mehr nicht zu gebrauchen sind. Ja, dann isst halt freudig wenigstens des Lebens, so. Nein, Essen und Trinken wird, glaube ich, unterschätzt. Ein Großteil der Zeit des Jesus von Nazareth ging für Essen und Trinken drauf. Seine Kritiker formten aus diesem Tatbestand eine üble Nachrede über ihn, dass der Mann viel aß und viel trank, oft mit anderen zusammen. So. Im Essen und Trinken feiert der Mensch das, was Gott ihm gibt. Im Essen und Trinken feiert der Mensch das Leben selbst. Davon, davon leben wir, ne? Von Essen und Trinken. Im Essen und Trinken nimmt der Mensch sozusagen an, was Gott ihm anbietet. Insofern sind Essen und Trinken tatsächlich nicht nur diesseitige Dinge, je nachdem, in welcher Haltung wir das tun. Du kannst Essen und Trinken jetzt auch ein bisschen erweitert denken. Du kannst an alles denken, was irgendwie an Gutem in dieser Welt zu finden ist und da ist und sich erleben lässt. Also zum Beispiel, indem du die Wärme der Sonne an deine Haut lässt. Oder indem du eine Landschaft entdeckend durchwanderst. Oder indem du die Kraft und die Farbenpracht oder die Wildheit oder Besonderheit eines Tieres bewunderst. Das wäre jetzt nicht so mein Ding, aber manche von euch stehen da drauf. So, ich bin eher der Typ, der die Ordnung bewundert und solche Vorhänge wieder zumacht. Indem du das Schöne bemerkst und nicht nur einfach so hinnimmst, sondern irgendwie dein Herz davon berühren lässt. So. Der Gedanke ist, wo du das Leben genießt, dankbar wahrnimmst, dich dran freust, applaudierst du dem, der es gemacht hat. Gott fühlt sich geehrt, wenn du sagst, wow. Stell dir das so vor, Gott ist ein Schöpfer, sagen wir mal, von Möhren. Und in dem Moment, wo du deine selbstgepflanzte Möhre da rausziehst und dich freust, dass sie nicht zerfressen ist und denkst, wow, diese Möhre. So, in diesem Moment ist das in Gottes Augen wie Ohren wie Applaus. Wow. So. In dem Moment, wo du an einem Weltmeer stehst und die Weite diese Weite da in dich aufnimmst, mitsamt dem Wind und so, ist dein Genuss ein Lob an Gott. Wenn du Musik genießt oder wenn du, sagen wir mal, die Herzigkeit von Babys bewunderst oder wenn du den Geschmack von schwerem Rotwein oder leichtem, was auch immer ihr mögt, auf der Zunge hast, so ehrst du den, der es gemacht hat. Du sagst, wow Gott, nimm das Leben als ein Fest, sagt der Prediger. Das zu tun, ist eine Form von Anbetung. Und das passt wunderbar zum Sommer. Ich möchte euch jetzt einen Mann vorstellen, der damit was anfangen kann, mit dem, was ich jetzt gesagt habe. Andi, wo bist du? Komm mal zu mir. Du bekommst dein eigenes Mikro, soll man bei Interviews nicht machen, ist aber heute so. Okay. Somit, ich habe ein paar überlegt, welche Leute fallen mir ein, die zu diesem Eat, Pray, Love passen. Und bei Eat dachte ich natürlich sofort an dich. Liegt jetzt ein bisschen auf der Hand, weil Andi ist, okay, zum einen frisch verheiratet, 2-3 Monate, wohnt in Kaltensonnenheim. Das sind aber nicht die beiden Fakten, die ich meinte, sondern er ist gelernter Koch. Essen, kochen. So, meine erste Frage an dich wäre, wenn jetzt die Sommerpause 6-7 Wochen die Zeit wäre, wo ich dir sagen würde, Andi, kochen ist nicht in dieser Zeit. Und Essen gibt nur noch Wasser und Brot, also da machen wir auch mal jetzt ganz simpel. So. Was würde das mit dir machen, wenn du abstinent sein müsstest vom Kochen? Was wäre Andi dann noch für jemand? Fantasiere mal. Ich glaube, das müsste an sein.
Okay, also es wäre eigentlich für mich eine absolute Herausforderung, da das wirklich eine Passion eigentlich für mich ist. Ich kann mir vorstellen, dass ich in Suchtverlagerung falle, das heißt meinen anderen Passionen frönen, wie Angeln, Pilze sammeln.
Ohne sie dann zu essen allerdings.
Genau. Ich würde das Ganze meiner Frau übertragen und kann mir aber auch vorstellen, dass ich dann wirklich eine absolute Nervensäge in der Küche wäre. So, da ein bisschen mehr Thymian, da ein bisschen mehr Salz. Das Ganze nicht zu arg kochen, sonst wird es zäh. Also ich denke mal, es wäre eine Herausforderung. Eigentlich fast undenkbar.
Ich war einmal bei euch zu Hause und ich bin nach Hause mit 2 solchen Stücken Lachs und einer Sorte Pilze, von der ich nicht wusste, dass man die überhaupt essen kann. Also diese Riesenbovist, ne? Also irgendwie, du hast es so gezeigt, ja.
Hast es aber überlebt.
Ja. Ich habe sie genauso gemacht, wie du gesagt hast. Also wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Dein Kochen im Privaten, also machst du das täglich? Erzähl mal so, wie oft kommt das Kochen tatsächlich in deinem Leben vor?
Also es gibt wenige Tage in der Woche, wo ich nicht koche. Meistens, wenn der Arbeitstag nicht zu lang ist, stelle ich mich dann abends doch noch in die Küche und zauber was für uns beide. Weil es für mich einfach ja die absolute Genialität ist, wirklich. Ich kann kreativ sein, es ist für mich wie ein Ausgleich. Also es hat für mich mit Arbeit nichts zu tun. Ich kann alle möglichen Geschmäcker miteinander verbinden, süß, sauer, salzig, scharf. Und dieses Spiel miteinander, das ist einfach eine von Gott gegebene Vielfalt, die zu kombinieren, das ist absolut einfach nur die Krönung ist.
Kochst du lieber oder isst du lieber?
Ich koche lieber.
Okay. Also ich verstehe, ich höre fast sowas wie Kochen gleich Kunst.
Ja, auf jeden Fall.
Okay. Wenn du jetzt sagen würdest, hey, also ein Gericht, was dir gerade einfällt, keine Ahnung, ich will jetzt, wahrscheinlich hast du kein Lieblingsgericht, nehme ich an. Oder hat man das als Koch, ein Lieblingsgericht?
Lieblingsrichtungen.
Sagen wir mal eine Sache, wo du jetzt sagst, zum Beispiel, das habe ich kürzlich gekocht. Okay. Wo du nicht denkst, dass wir das alle auch dauernd kochen.
Philly-Steak oder Rumpsteak mit einer Pilzkruste und einer Safransoße zum Beispiel.
Wunderbar. Okay, jetzt hast du eben gesagt, angeln und Pilze sammeln und kochen. Ja, das sind so die drei Dinge. Was ist da für eine Verbindung zwischen diesen Dingen und Gott oder Glaube? Also wie hängt das für dich in deinem persönlichen Leben zusammen?
Also ich kann das Ganze, wie gesagt, echt gut kombinieren. Angeln, ich bin in der Natur, ich erlebe wirklich Gott in den kleinen Dingen des Lebens, die Grillen, die abends anfangen in der Dämmerung, irgendwann nachts aufhören, am nächsten Morgen das Vogelgezwitscher, was kommt mit dem Nebel über den See, das sind einfach Momente, wo ich Gott einfach total nah bin und dann wirklich ein bisschen erschöpft von einer fischreichen Nacht einfach dann heimkommen, auf dem Weg nochmal schnell im Wald vorbeispringen, ein paar Semmelstoppel oder irgendwelche Pilze einsammeln und dann das Ganze wirklich daheim dann nochmal wirklich zur Vollendung bringen. Also das sind einfach Momente, wo ich sage, da erlebe ich Gott, da bin ich Gott nah und kann, ja, in Dankbarkeit seine Sachen, die er wachsen hat lassen oder gedeihen hat lassen, wirklich verwerten.
So, wenn ich jetzt sage, ich kann überhaupt nicht kochen, stimmt gar nicht, ich kann ein bisschen kochen, aber angenommen, ich wäre jemand, ich würde sagen, also echt, ich könnte jetzt das Leben feiern, indem ich zu dir komme und du mich bekochst. Okay, das schon, aber wenn du jetzt mir einen Tipp geben wolltest, wie ich jemand werden könnte, der so absolut davon keine Ahnung hat, da ein bisschen reinzufinden, was könntest du mir sagen, wie könntest du mich gewinnen?
Du müsstest mir einfach nur sagen, was würdest du gern kochen? Fleisch, Fisch, Gemüse, welche Richtung magst du? Also italienische Küche, mexikanische, whatever. Entweder ich gebe dir wirklich diverse Rezepte, die wirklich einfach sind nachzukochen, oder komm bei uns vorbei und wir kochen zusammen.
Gemeinsam. Genau. Ja, wunderbar. Vielen, vielen Dank.
Dankeschön.
Darum isst dein Brot und trink dein Wein und sei fröhlich dabei. So hat es Gott für die Menschen vorgesehen und so gefällt es ihm. Nimm das Leben als ein Fest. Wendet euch in den nächsten Wochen also mal aufmerksam und staunend der Welt zu. Des Kochens, des Essens, des Trinkens und vielleicht noch darüber hinaus. Ihr habt den Nebel überm See gehört oder was immer da noch dazugehört. Ihr könnt Gott da drin treffen. Das zweite Wort heißt Pray. Und bevor ich dazu jetzt was sage, würde ich gleich meinen nächsten Gästin hier nach vorne bitten. Die Anna nämlich. Anna ist, wie alt bist du eigentlich?
23.
23. Vollendet heute ihr Praktikum bei uns. Und was wäre dein Lieblingsgericht, als du eben mal zugehört hast? Gibt es etwas, wo du echt gerne isst?
Irgendwas mit Spinat.
Okay. Also, kann man machen.
Am liebsten Nudeln mit Spinat.
Okay. Und wenn ich jetzt sagen würde, okay, Anna, die nächsten 6 Wochen, so ähnlich wie bei Andi, du darfst wählen, entweder keine Nudeln mit Spinat mehr oder kein Gebet. Null, nix, niente, nicht in irgendwelchen Formen, gar nicht. Was würdest du wählen? Auf was würdest du eher verzichten?
Auf die Nudeln
mit Spinat. Ja, zum Glück hast du das gesagt. Also, mir fiel die Anna ein beim Thema Gebet. Versuch mal zu beschreiben, welche Bedeutung das in deinem Leben hat, beten. Ich weiß, dass es wichtig für dich ist, aber wenn es dir genommen wäre.
Mhm. Ich würde sagen, dass mir ein Stück Perspektive fehlt. Also wenn ich eine Zeit lang einfach zu gestresst bin, um zu beten, was ja durchaus mal vorkommen kann, oder zu viel zu tun habe oder so und einfach am Abarbeiten bin, dann habe ich keinen Fokus und keine Perspektive, wo ich sage, hey, das gibt mir immer wieder Mut, das gibt mir immer wieder Hoffnung, das gibt mir einen Grund zum Lachen.
Okay. Ja. Und wenn Anna betet, wie sieht das ganz konkret aus? Also, dass wir mal so ein Bild vor Augen haben, wie machst du das? Also wahrscheinlich gibt es verschiedene Formen, aber...
Ja. Also erstmal finde ich ganz schön schwierig, weil man redet eigentlich nicht über Gebet, man macht es einfach. Ja. Aber also grundsätzlich, zuerst würde ich glaube ich sagen, ich liebe es mit Leuten zusammen zu beten. Also das ist so ein Ding, wo ich finde, es hat total eine ermutigende Kraft und irgendwie auch eine eine festschreibende nochmal so. Aber so ich für mich alleine, grundsätzlich erstmal, ich schaff's nicht, jeden Morgen stille Zeit zu machen. So ein Mensch bin ich nicht. Ich bin keine, der irgendwie so voll das Ritual macht. Aber wenn ich mich nicht fokussieren kann oder nicht von alleine dahin komme, einfach so im Kopf vor mich hin zu beten oder so, dann mache ich zuerst Lobpreis an und schaue, dass ich so mich auf Gott fokussieren kann überhaupt erstmal.
Also Musik, du machst Musik an?
Ja.
Und du bist allein in einem Raum?
Ja. Okay. Ja, meistens schon. Oder im Auto. Auto ist perfekt. oder genau. Oder auch einfach so alleine im Stillen, wenn man irgendwo ist, wo dann halt mal keine Musik ist oder so. Wenn ich es schaffe, mich zu fokussieren. Ansonsten brauche ich Musik. Genau.
Okay. Und die läuft die ganze Zeit? Und dann betest du, denkst du, redest du laut oder bist du ganz still und wartest, was dir...
Ich glaube, das ist einfach total situationsabhängig. Also ich habe so Momente, wo mir das total leicht fällt, da drehe ich Musik auf, fange an mitzusingen, mache sie dann irgendwann aus und gehe meinen eigenen Gedanken nach, versuche da dann so Gottes Perspektive einzubinden. Das ist für mich eine Gebetsform. Also erst singen und dann im Stillen, so mein Leben durchgehen, meine Bereiche und dann so versuchen, Gottes Blick darauf zu bekommen. Das ist ein Stück von Gebet von mir, würde ich sagen. Ja, was war noch
Danke,
die Frage?
Dass du dich so ausquetschen lässt über etwas ziemlich Persönliches. Ich weiß noch von einer Form, wo ich gedacht habe, die könntest du auch noch erzählen. Wo
du ja, stimmt, du hattest recht.
Also ja, einfach, ist, weil es ist, vielleicht für den einen oder anderen von euch was ist, ey, könnte ich mal probieren.
Ja, du hast recht. Ja, genau. Ich glaube, es kommt auf die Situation im Leben an, wo man ist. Wenn ich zum Beispiel vor großen Entscheidungen stehe oder vor Momenten, wo ich sage, hey, dann brauche ich einen kompletten Perspektivwechsel, dann nehme ich mir meistens einen Stift und einen Zettel oder mich und meinen Laptop. Und fang an, mir nach Lobpreis Fragen aufzuschreiben an Gott. Also einfach so ich, Doppelpunkt, hey Gott, wie siehst du das und das und das? Und dann gehe ich so erst meistens meine eigenen Gedanken durch und merke so, boah, also um diesen Gedanken drehst du dich schon ewig und um den. Und dann warte ich, bis irgendein Gedanke kommt, der komplett im Widerspruch zu dem steht, was ich immer denke, aber liebend und ermutigend ist. Und dann schreibe ich den auf und... Meistens ist es was, wo ich sage, krass, dieser eine Gedanke, der prägt jetzt so die nächsten Tage in diesem Bereich und der ist absolut ermutigend und stärkend und ich kann ihn immer wieder nachlesen.
Also du hast wie so ein schriftliches Unterhaltung mit Gott.
Ja.
Könnte man da, ja.
Ja, okay. Könnte man so nennen, genau.
Okay, wenn ich überlege jetzt, welche Frage von denen ich dir noch stelle. Okay, die letzte nur. Lebensfreude. Also das merkt man dir ja an. Wie du bist so ein fröhlicher Mensch. Macht Beten glücklich. Also wärst du ohne Gebet. Bist du deswegen glücklich, so fröhlich? So? Oder würdest du sagen, nee, so ist Anna halt einfach?
Ich glaube, ich kann von alleine fröhlich sein, wenn die Tage gut sind, wenn alles passt. Aber wenn bei mir nicht alles passt, dann brauche ich Gebet, um anzukommen, um meine Perspektive auf Gott zu haben und zu sagen, hey, es gibt Gründe, warum ich fröhlich sein kann, auch wenn ich sie gerade nicht in meinem Alltag finde. Genau.
Dankeschön. Der Vers dazu, den ihr mitnehmen könnt, lautet, sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nah sein. Das ist der zweite Weg, den wir euch für die Sommerpause empfehlen. Der erste war Zuwendung zu den Schönheiten des Lebens. Und der zweite ist dieser, wo man sozusagen versucht, die Seele an das anzudocken, was man jetzt nicht so vor Augen hat. Wo man mit dem Geist anschauen muss. Wo man andere Antennen braucht. Und ich denke, dafür braucht ihr in irgendeiner Form einen Rückzug, also ein Zurückziehen, ein Stückchen Abstinenz. Sie hat das Fokussierung genannt. So, also irgendwie eine Zeit, eine bestimmte Zeit, vielleicht die Tür tatsächlich zu, allein sein, Reize ausblenden oder eben auf bestimmte Reize fokussieren. Anna scheint dabei irgendwie an einem Ort zu bleiben, im Zimmer. Ich muss dafür laufen gehen. Weil das für mich so ein inneres Abstand nehmen ist. Das Büro kann mir einfach nicht nachrennen und dann bin ich sozusagen weg, woanders. So. Wie auch immer ihr das also tut, sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nah sein. Klar ist er uns immer nah, ne? Also wenn man den Vers ganz wörtlich versteht, dann ist er fast schon falsch. Er ist uns nicht dann nah, wenn wir ihm nah sind. Aber um es wahrzunehmen, müssen wir die Nähe Gottes meistens suchen, weil Gott nicht so oft brüllt, so dass wir ihn, egal was wir gerade machen, hören, sondern er flüstert. Und in den kommenden Wochen habt ihr vielleicht die Chance, das zu probieren, weil ja mindestens es da irgendwo diese Zeit gibt, wo diese ganzen anderen strukturierenden Dinge, die euer Leben so strukturieren, mal weg sind. plötzlich sind da Tage ohne Termine, Tage mit, keine Ahnung, ihr steht im Urlaub früh auf, nehme ich an, 17 Stunden Zeit von morgens 7 bis nachts 24 Uhr. Ohne Berufsverkehr, ohne Konfliktgespräche, ohne Termine, ohne Ladenöffnungszeiten, also jedenfalls nicht so, dass ihr sie gerade noch erschaffen müsst, ohne Quartalspläne, ohne all diese Dinge, die euch so eintakten. Und jetzt glaube ich aber, dass man nicht automatisch dann sich das Gebet sozusagen so viel Raum nimmt, weil jetzt ist ja da Zeit. Also mir geht es jedenfalls nicht so. Sondern ich müsste, wenn es euch ähnlich geht, ihr müsstet mal überlegen, will ich solche Zeiten da bewusst reinbauen, in diese viele freie Zeit, die jetzt da ist. Vergiss Essen und Trinken nicht und Tanzen und Sonnenuntergänge und all das, aber überleg dir, ob du auch Zeiten einbauen willst, wo du Gott auf diese andere Weise suchst. Mein Tipp ist tatsächlich, mach das auch äußerlich, also irgendwie ritualisiert, irgendwie eine Körperhaltung oder ein bestimmter Ort oder einfach, was es deiner Seele erleichtert, sich jetzt mal von dem wegzufokussieren auf Gott. Und der zweite Tipp dazu ist, du hast Urlaub, also mach dir keinen Stress. Das klang jetzt bei Anna auch nicht so stressig, ne? Also mach das ohne große Erwartung, was da passieren muss. Halt auch einfach mal die Klappe und schweige. Und wenn Gott dann auch schweigt, okay, dann vielleicht ist Ruhe das, was du jetzt brauchst. Aber such die Nähe Gottes. Also das war Pray. Und jetzt haben wir einen vierten Impuls, Love. Der dritte Tipp lautet Lieben. Jetzt meine ich damit leider nicht so was Erotisches. Könnte man ja auch denken, aber meine ich nicht. Ist in dem Film, natürlich geht es da um einen Mann. Aber das ist hier jetzt nicht so sehr die Idee, sondern die Überzeugung lautet, im Lieben, im Liebe üben, kannst du selber welche empfangen. Im Menschenlieben kannst du Gottes Liebe erleben. Wenn Jesus eine Autobiografie geschrieben hätte, dann hätte er sie wahrscheinlich nicht Eat, Pray, Love genannt. Naja, wer weiß, hätte vielleicht auch gepasst. Aber ich schätze, er hätte sie genannt, Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Das hat er jedenfalls mal als Essenz des Wichtigsten, was er zu sagen hat, benannt. Liebe Gott, deinen Nächsten wie dich selbst. Und im Kapitel deinen Nächsten, da würde er schreiben, dass die Liebe zu anderen nicht nur etwas ist, wo du was gibst, sondern auch etwas, wo du was bekommst. Also, dass es nicht so ist, ich tanke hier auf, zum Beispiel beim Beten oder in der Natur, und dann habe ich wieder Energie, um zu lieben. Und da wird mein Energielevel wieder runter und dann muss ich wieder mich irgendwie praktisch von Gott wieder Liebe holen. Dass es nicht nur so rum ist, sondern dass du im Liebe geben selbst beschenkt wirst. Dieser Vers, den ich dazu ausgesucht habe, ist der, Micha 6, Vers 8, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir erwartet. Nichts anderes als dies. Jeder dieser Verse behauptet, dass man nur das zu machen hätte, ne? Aber es ist schön. Nichts anderes als dies. Recht tun, Güte lieben und achtsam mitgehen mit deinem Gott. Schau mal, wie schön dieser Satz aufhört, besonders in dieser Übersetzung hier. Achtsam mitgehen mit deinem Gott. Ich interpretiere das mal freihand. Gott liebt diese Welt. Wo du das auch tust, diese Welt lieben, da bist du ganz nah sozusagen in die gleiche Richtung mit ihm unterwegs. Gott möchte Menschen in Not helfen. Wo du jemandem in Not hilfst, da tust du, was er tut. Und das ist Gottes Nähe. Das kann eine Gotteserfahrung sein. Gott richtet Menschen auf. Wo deine Worte jemanden aufrichten, da und du achtsam bist, da könnte dir bewusst sein, hey, Gott richtet durch mich gerade jemand auf. Wenn das nicht eine mutmachende spirituelle Erfahrung ist. Die wird dich selber aufrichten. Der dritte Mensch, den ich jetzt dazu befragen möchte, heißt Matthias. Ich habe ihn gefragt, weil ich weiß, dass er schon jahrelang etwas sehr Praktisches tut. Wer ihn kennt, weiß allerdings, dass er nicht nur eine praktische Seite hat, sondern auch ziemlich viel mit seinem Kopf macht. Deswegen habe ich gedacht, erste Frage wäre mal, bist du eigentlich ein Kopfmensch oder ein Tatmensch?
Ja, genau beides.
Wie verbinden sich diese beiden Dinge, Theorie und Praxis? Oder sind das zwei Lebensbereiche? Ich bin hier ganz theoretisch unterwegs und dann mache ich ja mal als Ausgleich.
Nee, also ich bin nicht so total theoretisch. Aber trotzdem, also ich habe einen Doktor gemacht und unterrichte Studenten. Aber da ist im Prinzip meine Gabe, dass ich die Dinge, die kompliziert sind, den Leuten so beibringe, dass sie es verstehen. Zum Beispiel Statistik. Das ist so ein Fach, was manche Leute jetzt wirklich ein bisschen theoretisch finden. Und ich habe letzte Woche eine Mail bekommen und ständig gesagt, sie ist so dankbar, dass ich Ihnen das so verständlich beigebracht habe, weil die macht Studie 2. Jetzt versteht sie das und kann noch was damit anfangen.
Genau. Ich kenne Matthias auch aus der Zeit, wo wir gemeinsam in der Gemeindeleitung waren. Und da hat relativ oft, vielleicht ist das nur in meinem Rückschau so hängen geblieben, aber hast du das Wort dienen genannt. Also für Menschen etwas tun ist etwas, was dir wichtig ist. Jetzt dieses Projekt, auf das ich jetzt hier anspiele, was ihr da jahrelang macht. Sag mal kurz, was ihr da so tut.
Also so konkret machen es seit 2,5 Jahren. Es gibt ja hier eine GU, wo 160 Flüchtlinge da sind. Und da haben wir vor 2,5 Jahren angefangen, so ein Fahrradprojekt mit denen zu machen. Also wo wir Fahrräder sammeln. Deswegen kriegt ihr auch ab und zu eine Mail von mir, dass irgendwelche gebrauchten Fahrräder gerne hätten von euch. Und die kriegen wir von allen Gemeinden gespendet. Also wir haben jetzt insgesamt so an die 500 Räder gespendet bekommen in den 2,5 Jahren. Die repariert mit Flüchtlingen und also weit über 1.000 Räder, die sie sonst noch hatten, repariert. Wir haben so 4.000 bis 5.000 Euro, die wir im Jahr an Ersatzteilen kaufen und ja, schon ein bisschen
viel. Also ich habe das eben beim Vorgespräch so gehört, du hast diese Absatzteile in deinem Auto. Also ihr fahrt so wie ADAC so ein bisschen?
Genau, also in meiner Garage ist halt klar kein Platz mehr für ein Auto, sondern das sind halt einfach Regale und da stehen dann halt so 20 Kisten in der Wand und dann nochmal 10 Kisten am Boden und noch Reifen und weitere Kisten und die packe ich dann alle in meinen Van und dann fahren wir halt hin und reparieren mit denen.
Ja, okay. Genau. Und jetzt diese ganz praktische, also Fahrräder reparieren ist ja jetzt nur wirklich, würde man ja nicht unbedingt als eine spirituelle Übung jetzt so. Wie ist der Zusammenhang? Oder ich habe den ja jetzt eben so behauptet, ne? Im Liebe üben erfahre ich auch Gottes Liebe. Im Geben bekomme ich, da ist Gott mit drin. Wie würdest du das aus deiner Erfahrung beschreiben? Ist das überhaupt richtig? Gibt es eine geistliche Komponente so oder eine geistliche Motivation oder wie auch immer? Wie ist der Zusammenhang zwischen dem, was du tust und Gott?
Ja, also im Prinzip hat es angefangen mit 14, also Stärke. Früher habe ich es auch schon gemacht, aber 14, da haben wir, ich glaube, vor 5 Jahren haben wir es so gemacht. Da waren 3 Monate lang einmal Gottesdienst und dann war einmal Projekt. Und da haben wir hier in der Zellerau im Leithaus mit Familien dort einfach gegessen, gespielt und eben auch Sachen repariert. Und vor 2,5 Jahren ist das Studium, wo ich unterrichtet habe, das ist mehr oder weniger ausgelaufen. Da war einfach so die Frage, wie geht's weiter? Und war ganz spannend. Wir hatten so Elke und Matthias Hoffmann, die haben so einen prophetischen Dienst und die haben für Mitarbeiter von uns gebetet und die haben dann nochmal gesagt, so, sie sehen, dass ich hätte an der Uni eigentlich einen Job haben können, habe den aber nicht gemacht, sondern bin in eine christliche Uni gegangen, wo man ein bisschen mehr arbeitet, als man Zeit hat und dafür als Ausgleich ein bisschen weniger Geld kriegt. Genau, und das war dann halt so, dass meine 60%-Stelle da einfach auch am Auslaufen war und dann waren die da und haben einfach gebetet und war total spannend, weil die wussten ziemlich genau, was mit mir los ist und auch die Fragen, die ich mir stelle, wo ich die Leute, mit denen ich an der Uni gearbeitet habe, die haben jetzt alle eine Professur, eine tolle Rente, müssen nicht so viel arbeiten und dann haben sie gesagt, dass Gott so sieht, dass ich auf vieles verzichtet habe und dass er mich versorgt und dass ich mir da keine Sorgen machen soll und dass ich ruhig einfach noch mehr Zeit einfach in Menschen investieren soll. Und dann kam einfach so die Frage mit dem Projekt mit den Flüchtlingen und dann hatte ich den Eindruck, dass ich das machen soll. Mhm.
Genau. Und wenn wir jetzt da achtsam mitgehen mit deinem Gott, also wenn du jetzt mal du bist ein achtsamer Mensch, so kenne ich dich, wenn du jetzt also diese Tätigkeit nicht nur so runterspulst, sondern achtsam beobachtest, was da passiert, würde es eine oder mehrere Erfahrungen geben, die dir jetzt einfallen, wo du denkst, das war schön, da habe ich gemerkt, hier ist nicht nur ein Schraubenschlüssel mit dabei, sondern hier ist Gott mit dabei. Oder was sind das für Erfahrungen?
Ja, es ist ganz witzig, es hängt ganz gut mit dem zusammen, was eben auch in Punkt 2 ist, so mit dem Beten, wo ich halt einfach immer wieder merke, wenn ich Gott sage, ja, was ist denn heute dran, was soll ich machen, auf was soll ich achten oder einfach, wenn ich so während dem Reparieren so ein bisschen mir einfach mal kurz Zeit nehmen zu hören, wo ich mich zum Beispiel jemand genervt habe, der jetzt schon zum 5. Mal die Frage stellt und ich am letzten sagen würde, ey, jetzt, also sonst irgendwas. Und wo Gott mir dann sagt, ey, jetzt versuche ihn mal zu verstehen und versuche ihn mal abzuholen. Also wo ich immer wieder merke, so, wenn ich mir Zeit für Gott nehme und ihn zu fragen, dann gibt er ganz spannende Antworten. Mhm. Und das ist das, was ich da erlebt habe. Oder, also ich bin ein bisschen chaotisch und ich habe halt relativ viel freie Zeit, dadurch, dass ich nur noch eine 25%-Stelle habe. Und meine Mitarbeiter aus der Gemeinde, für die ist es ziemlich schwierig, wenn ich dann immer in der Woche vorher sage, jetzt gehen wir reparieren, dann haben die alle keine Zeit. Und das hat Gott einfach recht gut organisiert. Ich habe jetzt einfach Flüchtlinge, die mir helfen. Und das ist sowieso einfach viel besser, weil die haben was zu tun und wir kriegen echt gute Beziehungen. Ich habe jetzt so vier Familien, eine echt gute Beziehung, besuche die, esse mit denen. Und heute Morgen hat mein Handy auch mal um 8 Uhr morgens eine SMS. Ich dachte, hey, was ist denn da los? Und da hat eben einer von den Mitarbeitern mir eine SMS geschrieben, wo er einfach sich einfach mal bedankt hat für die Sachen. Und das ist, wo ich einfach so spüre, Gott versorgt da. Also auch finanziell, also wir hatten da, wir brauchen immer so 4.000, 5.000 Euro und meine Tat liegt halt nur bei 1.500. Dann habe ich ein bisschen Ärger gekriegt, weil ich einfach schon mehr gekauft hatte. Aber ich hatte den Eindruck, ich soll es machen und Gott sorgt dafür. Und dann war es tatsächlich so, am Ende vom Jahr hatte ich meine Tat überhaupt nicht gebraucht, sondern wir hatten sogar mehr Spenden gekriegt, als wir ausgegeben haben.
Vielen Dank. Letzte Frage. Wie würdest du Menschen, die jetzt Urlaub vor sich haben und sagen, ich werde gar nichts tun, ich werde relaxen, so, wie wirst du mich gewinnen, in Menschen zu investieren?
Also ich würde dir sagen, ey, nimm dir einfach Zeit und frag einfach Gott, was du einfach machen kannst. Also weil ich merke, so in dem Umgang mit den Flüchtlingen lerne ich einfach unheimlich viel für mich. Ich lerne so in der Beziehung zu ihm, wo er mich korrigiert, wo er mich unterstützt, wo mir Leute zur Seite stellt. Und würde ich euch einfach auch ermutigen, fragt einfach Gott, was ihr in der Zeit machen könnt. Und er antwortet schon, also er antwortet manchmal nicht sofort und manchmal habe ich auch schon was falsch verstanden. Also müsst halt mal probieren. Manchmal waren einfach auch das, was ich verstanden habe, nicht okay. Aber meistens stimmt es ganz gut und probiert es mal aus. Ist, finde ich, eine total bereichernde Sache.
Vielen Dank. Ja, merkt euch einfach diese drei Worte, verbindet sie mit diesen drei Menschen, weil ihr euch dann vielleicht leicht erinnern könnt. Die Verse, die könnt ihr euch merken, indem ihr sie gleich mitnehmt. An drei Stationen sind die zu bekommen. Man kann sich einen Zettel mitnehmen oder vielleicht auch einfach den einen mitnehmen, wo ihr sagt, den möchte ich mir merken. Denkt daran im Sommer, wenn ihr genießt. Es ist ein Applaus an Gott. Macht Essen und Trinken sozusagen zu eurem Gebet. Denkt daran, dass Gott nah ist und dass, wenn ihr ihn sucht, ihr diese Nähe auch finden könnt. Baut solche Anna-Zeiten oder wie auch immer das bei euch aussieht in euer Alltag ein. Gibt eurer Seele sozusagen die Möglichkeit, Gott Hallo zu sagen. Und denkt daran, dass Lieben nicht nur ein Weg ist, um Liebe weiterzugeben, sondern um selbst beschenkt zu werden. Güte, Lieben steht da als ein achtsames Mitgehen mit eurem Gott. Wir haben jetzt eine Zeit, die jeder so ein bisschen so füllen kann, wie er möchte. Die allereinfachste Variante ist, die Band kann schon mal nach oben gehen. Die spielt vier Lieder und ihr bleibt einfach sitzen und singt sie mit oder noch einfacher, hört nur zu. Das wäre die allereinfachste Variante, wie ihr diese Zeit verbringen könnt. Die Idee ist jetzt allerdings eher, dass ihr aufsteht und eins oder zwei oder alle drei unserer Angebote wahrnehmt. Und das erste, das kennt ihr so ein bisschen, das passt zum Thema Eat. Lisa und ich werden da draußen im Foyer, also nicht sonst wie da hinten und so, sondern diesmal nur im Foyer sein und ihr könnt bei uns Abendmahl haben, also ein Stück Brot und ein Schluck Saft. Und wir werden das ganz unliturgisch machen. Ihr könnt auch nur dahin gehen und den Vers, der dazu passt, euch mitnehmen. Die zweite Station ist da hinten. Wir haben es so gemacht, dass man ein bisschen leichter dahin kommt als sonst. Pray, Froni, Albert und die Anna, Katharina und die Anna, die hier neben mir stand, werden dort hinten sein. Und Minimalversion ist wieder, ihr könnt einfach hingehen und diesen Vers mitnehmen. Sie freuen sich sehr, wenn sie euch einen kurzen Segen zusprechen dürft. Da sagt ihr einfach, ich bin Andi und dann spricht die Anna einen kurzen Segen über euch oder jemand anderen. Sie freuen sich auch, wenn ihr ein Gebetsanliegen habt und ihr das kurz nennt und die Person für euch beten kann. Also, macht das mal, probiert das mal aus als sehr schöne Erfahrung, wo jemand für euch betet, weil da die Kraft des Gebets nochmal irgendwie anders spürbar ist. Und die letzte Station, Lieben, haben wir natürlich überlegt, wie soll das jetzt gehen? Hier vorne sind kleine Kärtchen mit Fotos. Und der Gedanke ist, ihr geht einfach hier vorne hin und sucht euch eins aus. Das sind vielleicht so 50, also für 50 Leute wird das irgendwie reichen. Und nehmt eins, wo ihr sagt, das passt zu mir, das möchte ich gerne mitnehmen und ihr nehmt auch einen Stift mit. Setzt euch wieder auf euren Platz. Und der Gedanke ist, ihr könnt das verschieden nutzen. Entweder nehmt ihr einfach nur das Kärtchen mit und schreibt etwas Ermutigendes drauf für jemanden und gebt Liebe weiter, indem ihr einfach dieses Kärtchen mit dieser Ermutigung, hey, du hast die Haare schön, weitergibt an jemanden. So, kann man ein bisschen intelligenter machen. Aber so, also das Kärtchen selbst nutzen, um Liebe weiterzugeben. Der andere Gedanke ist, du nutzt das Kärtchen, um dir zu merken, wem du in der Sommerpause Liebe weitergeben willst. Oder du schreibst dir nur diese Idee vom Matthias drauf, frag jeden Tag, was du heute tun könntest. Es kann auch sein, dass du das Kärtchen mitnimmst und dich daran erinnert, hey, ich möchte eigentlich irgendwo in sowas Regelmäßiges, wie der Matthias das eben erzählt hat, einsteigen. Ich nehme die Zeit in der Sommerpause, um darüber mal nachzudenken, wo könnte ich kontinuierlich mitmachen. Also im Prinzip ist das einfach ein Notizzettel oder ein kleines Präsent zum Weitergeben. So, jetzt haben wir 4 Lieder, das sind vielleicht 20 Minuten. In der Zeit habt ihr die Möglichkeit, die Zeit so zu nutzen, wie ihr sie nutzen möchtet.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.